Ohne euch da draußen zu viel zu verraten, erfahren wir heute von Mikes quarantänebedingtem Ausweichhobby, das ihn zum Hefebaron Thüringens avancierte, und von Alexens Haltung zu grünem Spargel. Ab dafür! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 5.
Eine neue Woche, neues Glück, alte Gesichter und dasselbe alte Problem. Wir befinden uns immer noch in der Quarantäne. In Österreich gab es heute schon Informationen, wie es jetzt weitergeht. Man will jetzt Schritt für Schritt wieder zurück zum normalen Leben kommen. Die Geschäfte sollen wieder Schritt für Schritt geöffnet werden, aber Veranstaltungen sind erstmal finito.
Jawohl. Ja, hallo erstmal, Leute. Ich bin auch noch hier in Weimar in der Isolation. Also ich weiß nicht, ob du mich jetzt dazu rufen wolltest oder ist das okay, dass ich mich auch hier einklinke? Oder?
Nee, Mike, ist schon in Ordnung, dass du auch was sagst. Also ich akzeptiere das. Du hast ja.
Also ich finde es aber Recht. In der Tat, da sprichst du gerade was Interessantes an. Ich finde es in der Tat strategisch gesehen, wenn man wissen will, wie es weitergeht, wo geht die Reise hin? Ist der Blick nach Österreich, der ist schon ein bisschen Blick in die Zukunft, ne? Weil du kannst über von dem Kurz halten, was du willst, ne? Der sieht aus wie ein konservativer Ferengi und seine Wirtschafts- und Sozialpolitik, da reden wir nicht drüber, aber er ist halt hochintelligent, ne? Im Moment scheint das schon zum Guten einzusetzen, seine Intelligenz, und der hat schon eine feinere Antenne für die Befindlichkeiten der Bevölkerung und für Entwicklungen als so mancher unserer Staatenführer, die auf diesem Erdenrund existieren. Und ich glaube, man kann da viele Entwicklungen, die es auch in Deutschland geben wird, sehen. Also gerade, weil du von Österreich redest, Novarock ist auch heute offiziell abgesagt worden, ne? Wo steckt denn die meiste Kohle in Veranstaltungen und wer hat die größte Lobby und will da wieder anfangen? Und da sag ich, bevor nicht die Bundesliga einen Plan hat, wann es weitergeht mit Zuschauern, da weiß man im Kultursektor, also jetzt Kultur, ne, Sport auch als, ist natürlich auch Kultur, aber da weiß man im Veranstaltungsmusiksektor auch noch gar nicht, wo es hingeht. Also als erstes wird man, glaube ich, im absoluten Profisport in der Geldmaschine Bundesliga wissen, wann es vorangeht. Und das ist dann so der erste Fingerzeig, wenn auch wieder Festivals und solche Großveranstaltungen stattfinden
Vielen können. Dank für Ihr Referat, Herr Dr. Reichert. ich sage dann auch mal wieder was. Also zuerst möchte ich auf diese Aussage zurückkommen. Die Zukunft zeigt sich an Österreich. Ich glaube, das ist ein Satz, der ist seit dem Ende der K&K-Monarchie nicht mehr so gefallen in irgendeinem Kontext. Aber tatsächlich geht es ja auch irgendwie darum, dass Österreich ein bisschen eher dran ist als wir, was die Entwicklung des Virus angeht. Also die sind ja schon so ein, zwei Wochen im Voraus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir einen Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate bekommen, und zwar so schnell wie möglich, weil die, also im Endeffekt befindet man sich jetzt als Veranstalter irgendwo zwischen, es wird alles abgesagt, oder man muss jetzt irgendwie vielleicht kurzfristig versuchen, die Veranstaltung doch durchzuziehen, ohne den Vorlauf an Ticketverkäufen. Mhm. Ja, also tatsächlich ist es ja mittlerweile eine Situation, die durchaus gefährlich ist, denn falls jetzt so ein Juni-Festival wie Novarock beispielsweise Ende Mai zugelassen werden sollte, fehlen ja, ich sag mal, 3 Monate der Ticketvorverkäufe, und zwar in der Phase, in der die meisten Tickets verkauft werden, was dazu führt, dass die Veranstaltung jetzt nicht wirklich davon ausgehen kann, lukrativ abzulaufen. Ganz im Gegenteil, könnte das dann wiederum ein viel größeres Problem sein, wenn man dann aus eigener Kraft ohne die behördliche epidemiologisch vorbestimmte Absage sozusagen das durchführen muss und dementsprechend auch auf Regressforderungen eingehen muss. Ja. Also da ist es rein strategisch für alle Veranstalter günstiger, dass jetzt einfach langfristig abgesagt wird.
Ja, also ich finde es aber, gerade in Deutschland, ist behördlicherseits ist das ein unsägliches Vorgehen. Ne? Die haben halt wirklich alle Angst vor diesem, ich glaube, Paragraph 65 Infektionsschutzgesetz, ne? Wenn ein nicht unerheblicher Vermögensschaden durch behördliche Infektionsschutzmaßnahmen entsteht, ist man zum Schadenersatz verpflichtet staatlicherseits. Und da schwurbeln sich wirklich alle Ämter Von Kommunen über Länder, also im Prinzip alle Körperschaften, die du dir denken kannst, schwurbeln sich da irgendwie drumrum und möchten am liebsten, dass die Veranstalter die Veranstaltung selber absagen, weil sie sich nicht in eine theoretische Staatshaftungspflicht begeben wollen. Ne? Und die Veranstalter da so allein rumstehen zu lassen, das finde ich echt zum Kotzen. Also, was hältst du eigentlich von dieser Gutscheinlösung für die... für bereits gekaufte Tickets?
Also tatsächlich weiß ich jetzt nicht, ob es die Situation irgendwie verändert hat. Also im Grunde, glaube ich, führt das vor allen Dingen zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Also wenn man dem Verbraucher jetzt einfach irgendwie dass man den Verbraucher jetzt genötigt hätte, zu sagen, okay, die Veranstaltung hat sozusagen die Möglichkeit, dieses geleistete Produkt bis auf ein Jahr zu vertagen, ohne jedwede Ansprüche, dann wäre das irgendwie fairer gewesen den Veranstaltern gegenüber. Vor allen Dingen, wenn, sagen wir mal, an diese Veranstaltungen noch große Merchandise-Shops oder irgendwas gekoppelt sind, in die man dann solche Gutscheine umtauschen könnte. Also, weiß nicht, also das ist ein wahnsinniger Aufwand. Da muss ja die Karte zurückschicken, dann muss das umgebucht werden. Vielleicht muss dann sogar noch ein Gutschein
versandt
werden.
Kannst du nicht einfach die Karte als Gutschein deklarieren?
Nee, das geht wohl so rein rechtlich nicht. Also du kannst nicht sagen, diese Karte ist ein Gutschein, sondern die Karte muss umtauschbar sein in dem Sinne. Ja. Also die Karte muss sozusagen zurücktauschbar sein in einen Gutschein. Ja, also das Einzige, was man in der Kommunikation jetzt sagen kann, ist, es ist de facto ein Gutschein, ihr könnt die Karte aber zurückschicken, um einen anderen Gutschein zu bekommen, der de facto dasselbe ist wie die Karte. Also es ergibt eigentlich keinen Sinn, dass man das so als Gutschein deklariert, aber da hat man vielleicht irgendwie zeigen wollen, dass man auf Seiten der Veranstalter ist, weil jetzt sozusagen das komplette Zurückgeben der Tickets ja nicht mehr stattfindet. Also das Geld bleibt auf den Konten der Veranstalter bis Ende 2021 und das ist zumindest von der Planungssicherheit schon mal nicht schlecht.
Ja gut, aber denkst du...
Ist zwar auch wieder nur ein Vertagen des Problems, aber...
Denkst du, dass da, also ich stelle mir so irgendwie vor, dass da so diese Global Player, ne, die da unterwegs sind, die großen Eventim, DEAC und was weiß ich, wie sie alle heißen, es steht doch eigentlich immer, was spezielle Festivals angeht oder so, wenn man mit den Behörden über sowas verhandelt, eigentlich immer so abstrakt die Drohung im Raum, ja, dann geht unsere Veranstaltungs GmbH halt pleite und der Verbraucher kriegt gar nichts mehr zurück. Ja, und deshalb, glaube ich, haben die sich so diese Gutscheinlösung irgendwie ausgeschwurbelt. Ich finde das gut, auch weil es eben auch für kleine Veranstalter Sicherheit bringt, finde ich in Ordnung. Aber so als Verbrauchersicht ist das schon, also gibt sicherlich Leute, die für 500 oder 800 Euro Tickets für ein Festivalsommer im Kühlschrank hängen haben. Und das Geld jetzt irgendwie nicht verfeiern zu können, ist schon, glaube ich, sind nicht alle so entspannt damit. Ne? Wobei natürlich, also ich denke mal jetzt, die Einstellung des geneigten Fans in irgendeinem Mega-Festival gegenüber ist was anderes, als wenn jetzt jemand sagt, okay, das Partisan unterstütze ich, das Ticket hätte ich eh nicht zurückgegeben. Ne? Oder irgendein kleineres Festival, was weiß ich. Aber verstehst du, was ich meine? Also jetzt so aus Verbraucherschutzsicht ist das schon... Sieht das für mich so ein bisschen ausverhandelt hinter verschlossenen Türen zwischen den zur Veranstaltungsindustrie und den Behörden aus und der Verbraucher saß da scheinbar nicht mit am Tisch.
Naja, die Frage ist ja, wer hat sozusagen am Ende den größeren Schaden von welcher Entscheidung? Und diese Gutscheinlösung ist im Endeffekt
ein Mittelding. Ja, absolut. Also es ist ein Kompromiss, absolut. Also ich sage auch nicht, dass ich mit so einem Kompromiss nicht leben kann, jetzt aus Fansicht, ne? Überhaupt nicht. Aber es ist schon irgendwie interessant, dass dem Verbraucher halt diese Möglichkeit genommen wird, zu sagen, nee, ich will mein Geld zurück. Ne? Einfach so. Wobei ich der Meinung bin, dass viele auch ihr Ticket einfach behalten hätten. Ne, aus Unterstützung.
Ja, also ich denke auch, dass vor allem bei kleinen Veranstaltungen da der solidarische Aspekt natürlich auch eine große Rolle spielt, weil man davon ausgehen muss, wenn man jetzt sein Ticket zurückgibt und das einem viele gleich tun, dass die Veranstaltung nächstes Jahr auch nicht mehr Sinn. Und ich bin mir auch sehr unsicher, wie viel davon wirklich erhalten bleibt von unserer sehr, sehr mannigfaltigen Kulturlandschaft.
Also ich muss ehrlich sagen, ich zeige mich da auch solidarisch. Also ich behalte meine Gästelistenplätze auch.
Oh ja, das geht.
Nee, Quatsch. Also ich habe tatsächlich für ein, zwei Sachen, die ich auch als Herzenssache unterstütze, Tickets. Deshalb habe ich darüber nachgedacht mit so einer Gutscheinlösung, wie das so für mich ist. Aber also das sind Veranstaltungen, da würde ich auf jeden Fall das Ticket behalten, ne? Klar. So viel irgendwie dazu. Das ist so. Hast du heute?
Ich habe heute gelesen, dass ein anderes Problem und das ist mir auch relativ früh selber eingefallen. Das Verschwinden dieser ganzen kleinen Brauereien sein wird. Weil vor allen Dingen die kleinen Brauereien unter 5000 Hektoliter zu 80%, so 70-80% vom Gastronomiebetrieb abhängig sind. Und durch das Wegfallen dieses Gastronomiebetriebs ja sozusagen auch keine Nachfrage nach den Produkten mehr besteht und da sozusagen jetzt eine gewaltige Pleitewelle über diese ganzen Craft-Bier-Hersteller und aber auf der anderen Seite eben auch diese ganzen kleinen Traditionsbrauereien in beispielsweise Franken oder so.
Also das finde ich, ich habe seit 20 Jahren keinen Alkohol mehr getrunken, ne? Also ist für mich, eigentlich könnte es mir egal sein, aber ich finde das wirklich schade, ne? Weil das so dieses, gibt irgendwie zwei Sachen, die sich für mich im Lebensmittelmarkt immer so dieser McDonaldisierung entgegenstellen. Das sind irgendwie Senfsorten, irgendwie, das finde ich ist noch total regional. Und Bier, ne? Und dieser Spruch, so ein Bier muss den Kirchturm sehen irgendwie, das ergibt für mich total Sinn, ne? Also einerseits fände ich es nicht schlimm, wenn auf irgendwelche Partys dann irgendwie nicht mehr irgendwelche Hipster-Idioten kommen und mir ihr in der Badewanne zusammengewürfeltes Indian Pale Ale Craft Beer irgendwie unter die Nase halten wollen oder irgendwie sowas, ne? Aber
ja, mir schmeckt das, ich weiß immer nicht, was die Leute da für ein Problem haben.
Aber ich sag mal jetzt so wirklich Traditionsbrauereien oder auch irgendwelche Craft-Brauereien, die jetzt hochgezogen wurden und das mit viel Liebhaberei gemacht haben, das wäre dann natürlich schon schade, ne? Weil das wirklich so ein, ich mag das sehr, wenn so Produkte sehr, sehr regional sind und man da es da viel zu entdecken gibt und so, ne? Also das wäre wirklich schlimm.
Ich bin prinzipiell auch immer für eine Dezentralisierung und das, was jetzt diese Krise mit sich bringen wird, ist definitiv eine weitere Ausweitung von Monopolen und das Verschwinden eben dieser ganzen kleinen Mitbewerber, die eben nicht die Möglichkeit haben, so eine kurze, aber harte Phase des Einschnitts zu überstehen im Endeffekt. Ne? Also eine Digitalisierung und eine Monopolisierung, das wird Corona mit sich bringen, auf jeden Fall. Und da muss man eben jetzt irgendwie von Seiten der Regierung einschreiten, damit eben das verhindert wird. Ja, also
ich kenne mich nicht aus. Gibt es auf dem Biermarkt so einen Global Player wie Jack Daniels bei den Whisky-Sachen? Die haben ja da auch nicht. Ja. Nee, ich meine, die so eine Philosophie vertreten, da nicht jede kleine Manufaktur einzustampfen, sondern das zwar unter Kontrolle zu haben, aber trotzdem die Vielfältigkeit beizubehalten.
Was definierst du als Vielfältigkeit? Also du hast so Anheuser Busch und InBev und so, die ja einige Brauereien besitzen. Das sind ja aber auch keine kleinen Häuser.
Nee, aber es ist doch so, dass in Finnland wird nur Whisky gesoffen. In Schottland zum Beispiel ganz, ganz viele von diesen kleinen Whisky-Destillerien oder so, die sind ja auch gar nicht mehr in der ursprünglichen Eigentümerhand, sondern gehören irgendwelchen großen Whisky-Konzernen, aber dürfen trotzdem ihr eigenes Ding so klein weitermachen.
Weiß ich nicht, vielleicht ist das bei Whisky nochmal was Besonderes, weil da vielleicht der Name noch wichtiger für den Verkauf ist und der Ort, wo das produziert wird. Also es werden ja auch sehr oft alte Distillen wieder neu aufgelegt, sage ich jetzt mal. Gutes Beispiel für mich ist Tully Bardeen. Den mag ich sehr gerne tatsächlich, aber bevor er neu aufgelegt wurde. Mittlerweile ist er auch eher so.
Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Ganz mit mir über Apfelsaft reden, da kenne ich mich ganz gut aus. Aber Whisky, habe ich irgendwie keine Ahnung. Hast du diese Woche eigentlich ein Video gemacht? Also heute? Machst du nicht Montag immer ein Video? Was hast du denn da behandelt?
Also heute habe ich tatsächlich mal kein Video gemacht, weil ich weiß nicht, heute war ein seltsamer Tag. Aber ich habe auch an meinem Buch gearbeitet beispielsweise. Mhm. Da nutze ich ja so ein bisschen gerade die Corona-Schlafenszeit, sage ich mal, um mich da ein bisschen drauf konzentrieren zu können. Aber das letzte Video, das ich gemacht habe, das ging tatsächlich mal wieder um Metal. Ja, also nicht, dass man mir jetzt hier irgendwie vorwirft, dass ich die ganze Zeit nur noch dem Pop fröne und Themen aus dem Pop fröne. Es ging um Thrash Metal.
Ich habe in deinen Kanal mal reingeschaut. Was sagt dir das eigentlich, wenn ein Thrash Metal Video quasi ein Fünftel der Views hat wie deine Videos zu Pietro Lombardi und Xavier Naidoo?
Das ist nichts, was mich überrascht. Das ist genau das, was YouTube seit, ich sag mal, 2,5 Jahren befeuert mit dem Algorithmus.
Ach, okay.
Da gab es eine ziemlich deutliche Änderung, was auch jeden Creator entweder dazu gezwungen hat, sich mitzuverändern, aufzugeben oder aber in die Nische abzudriften. Mhm. Nämlich, dass sozusagen nur noch die Reichweite erreicht werden kann, die man vorher hatte, indem man sich auf Trendthemen umstellt. Also dass man sozusagen auf bestehende, sich entwickelnde Trends aufspringt und dem eigentlich relativ knallhart dem Google-Algorithmus folgt. Ja, und dass man sozusagen nur Themen, die gerade diskutiert werden, bedient. Das sieht man ganz deutlich bei unseren beiden Videos vor dieser ganzen Pietro Lombardi-Chart-Geschichte. Die haben ja auch nicht mehr als 20.000, glaube ich, wenn überhaupt. Und als Heaven Shall Burn und Pietro Lombardi plötzlich durch die Medien gingen, hat das dann mal locker, 50.000, 60.000 Aufrufe gemacht.
Ja, okay, ja, verstehe ich. Ja. Also war mir jetzt gar nicht bewusst, dass YouTube da auch so einen extremen Verteilmechanismus
ganz restriktiv, hat. Ganz restriktiv. Ah, okay. Das ist das Schlimme. Wir haben ein ganz entscheidendes Werkzeug in der kulturellen Entwicklung der Jugend und des kulturellen Lebens allgemein in der westlichen Welt. Und das ist halt einfach mal ein verdammter privater Konzern, der selbst mit den eigenen Metriken diktiert, was in dieser Kultur zu sehen, populär und akzeptiert wird.
Kriegt man als YouTuber oder Creator, wie das ja jetzt irgendwie genannt wird, kriegt man da eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Wenn jetzt von einem Tag auf den anderen mein Profil gelöscht wird bei Instagram, stell dir mal vor, ich hatte 250.000 Follower, kann ich unter Umständen ganz gut davon leben. Und dann auf einmal irgendjemand dort drückt einen Knopf und ich bin weg. Bin ich doch berufsunfähig?
Nö, da gibt's nichts. Du bist da nicht abgesichert. Du hast, also das Einzige, was du hast, ist im Endeffekt direkter Ansprechpartner, wenn du, sag mal, relevant genug bist. Über 100.000 Abonnenten kriegst du jemanden zugeteilt, mit dem du quasi im direkten Kontakt stehen kannst.
Ansonsten Privatklageweg. Mehr geht nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du überhaupt irgendeine Handhabe gegen irgendwas da hast.
Ja, okay, nee, das ist ja nur so eine Frage, die kam ja neulich irgendwie. Zu dem Thrash-Metal-Video habe ich mir auch angeschaut. Ich fand es interessant, dass du da wirklich so lange gelabert hast, ohne einmal die legendäre Band Tankard zu erwähnen. Eine meiner absoluten Lieblings-Thrash-Metal-Bands. Bei denen habe ich sogar das Vorwort in der Bandbiografie geschrieben, weil ich deren einziger Straight-Edge-Fan bin. Wurde mir diese besondere Ehre zuteil. Aber
das glaube ich dir sogar, dass du der Einzige bist, der diese Band völlig nüchtern ertragen kann. Also ich hab absolut keine begeisterte Einstellung gegenüber Tankard und ich habe keine Ahnung, warum es die in die Teutonic Big Four geschafft haben. Also das ist einfach nur ein historischer Zufall.
Ja, wer ist denn da sonst in den Teutonic Big Four? Da wären es ja dann nur noch Big Three, oder? Oder wen würdest du da noch mit reinnehmen?
Keine Ahnung, wer zu dem Zeitpunkt relevant war. Das wird schon so seine Richtigkeit gehabt haben, aber der Stern, der strahlt ja nicht mehr sehr hell.
Ja, außer bei Creator.
Ja, schon. Naja, Sodom sind halt Sodom.
Sodom sind Sodom, die sind da zufrieden. Ne? Destruction, ja, das war irgendwie. Also das ist total eigenartig. Also im Ausland ist Destruction, also gerade bei, wenn du mit vielen so mit Death Metal Musikern und so redest, ne, also Peter Tedgren zum Beispiel oder so, da fällt auf die Knie vor Destruction, ne, also die ersten Sachen von dem, hat gesagt, das hat den völlig an die Wand geblasen, also das war schon, ich fand es übrigens beeindruckend, wie du da wirklich im Video die ganze Zeit Thrash Metal sagen konntest, also mir hat mal Ende der 90er Jahre in einer Schlammpfütze auf dem Full Force hat mir mal einer, ein sächsischer Metaller, gesagt, das heißt Thrash Metal, ich heiße ja auch Thomas und nicht Thomas. Und seitdem sage ich eigentlich immer Thrash Metal irgendwie, das klingt irgendwie auch härter, weiß ich nicht. Wollen wir uns auf Thrash Metal einigen für den Rest der Sendung? Sonst verliere ich ja meine Schneidezähne.
Die Hörbarkeit, um die Hörbarkeit hochzuhalten, okay, dann nennen wir es jetzt Thrash Metal.
Ja, irgendwie, also
ohne
Haar. Das war für mich völlig einleuchtend, weil das natürlich auch immer mehr nach Thrashen klang. Ne?
Na, es geht auch ums Thrashen.
Ja, ja, also, auf jeden Fall.
Kommt's ja eigentlich.
Aber ich saß neulich wirklich für diese Visions Titelstory mit Mille zusammen und wir haben uns über die besten deutsche Metal-Platten unterhalten, also aus Visions Sicht, ne? Weil es ja natürlich besonders interessant ist, weil die ja jetzt kein Metal-Fachmagazin sind, ne? Und da waren wirklich Bands dabei, da hätte ich gedacht, alle Achtung, ob die jetzt beim Death Forever oder Rockhard oder so dabei gewesen wären, fand ich schon
interessant. Wie genau war denn das? Haben die euch dann sozusagen die Platten präsentiert oder musstet ihr das sozusagen mitbringen, was ihr für die besten Platten haltet?
Also das sind, die haben 66 plus 6 Platten vorgegeben und wenn wir der Meinung waren, wir möchten über eine Platte reden, die nicht dabei ist oder irgendwie sowas, da konnte man die da auch noch mit reinnehmen. Ne? Also ich habe zum Beispiel gesagt, oh, ich finde es total schade, dass da Protektor nicht mit dabei ist, ne? Fand ich also eine total wichtige deutsche Band, ne, die auch ordentlich immer Gas gegeben hat und eine der härtesten Thrash-Metal-Bands deutschen. Ja, da komme ich jetzt doch irgendwie blöd vor. Thrash-Metal-Band so an der Grenze zum Death-Metal, ne, das ist für mich eigentlich sowieso die fast die aggressivste Form des Metals, die es gibt, ne? So dieser.
Ich weiß nicht. Ich bin tatsächlich eher, vielleicht weil ich prinzipiell eher dem Black Metal eher zugeneigt bin, ich bin eher so für Black Thrash zu haben. Also sowas.
Nee, ich meine so an den Schnittstellen zum Death Metal und zum Black Metal. So, da finde ich, ist Thrash Metal die aggressivste Metal-Art, die ich mir irgendwie vorstellen kann. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wenn du dir Bands wie, keine Ahnung, Malevolent Creation oder von Protector, The Heritage, diese Platte anhörst, also mehr in die Fresse geht nicht, ne? Oder Demolition Hammer oder was weiß ich für Bands, da verlassen wir jetzt natürlich deutsches Territorium, aber auf jeden Fall egal, war ein total interessanter Gesprächstag mit Mille dort und der meinte auch, also die ersten Destruction Sachen haben alle die Ohren angelegt damals, also wirklich alle.
Dazu muss ich jetzt halt einfach sagen, dass ich ja eine andere Generation der musikalischen Beeinflussung miterlebt habe. Und für uns, sage ich mal, ja, uns in unserer Generation, da war das halt dasselbe Battle um das Steigern der Härte, allerdings nicht im Thrash-Bereich, sondern eben in diesem ganzen Core-Bereich oder alles, was mit Core verbunden ist oder alles, was jetzt so eher in diese progressiveren Death-Metal-Bereiche abgedriftet ist, so Tech-Death, also alles sehr, sehr klinisch, sehr, sehr verschwurbelt, sehr wenig brutal in dem Sinne, aber irgendwie erbarmungsloser. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es ist halt nicht mehr dieses ekelhaft gewalttätige Draufballern, sondern so ein gezieltes Vernichten. So ein präziser Bunkerbuster.
Ne? Da hört man halt
den Katjuscha-Trommel.
Ja, da hört man halt den computerspielenden Zivildienstleistenden und nicht den Grundwehrdienst leistenden Lanzer im Feld. Ne? Hartassi. Ja, nee, ist schon. Mir geht es ja ungefähr genauso. Ne? Also, ich habe ja auch angefangen, Black Metal zu hören. Da war Venom schon oder die ersten Sodom-Sachen schon nicht mehr das Härteste, was da irgendwie unterwegs war. Ne? Und so diesen Effekt, solche Bands zu hören, gerade wenn sie rauskommen, wenn sie so diesen Big Bang machen, ja, ne, das ist, glaube ich, was komplett anderes. Also ich glaube absolut, ne, dass ja damals eine Band wie Venom, wenn du gerade mal so vielleicht den Härtegrad von Motorhead gehabt hast, völlig das Gesicht weggerissen hast, ne, als du das gehört hast. Aber Wenn du dann schon.
Denselben Effekt gab es ja im Endeffekt mit Die Artist Murder. Die waren so brutal, dass das hatte man zu dem Zeitpunkt, als sie rausgekommen sind, im Mainstream so noch nicht gesehen.
Ja,
irgendwie haben sie es da reingeschafft. So.
Also ich sag mal jeden, sorry, ich wollte da jetzt nicht ins Wort fallen, aber ich sag
hast
mal.
Sauer gemacht.
Ja, habe ich schon mal gemacht. Ich habe das beim letzten Podcast mitbekommen, wie nervig ich in der Beziehung manchmal tatsächlich bin. Also bitte ich jeden Zuhörenden um Entschuldigung. Ich gelobe da Besserung.
Wir müssen uns bei unseren Zuhörenden übrigens generell mal bedanken oder generell entschuldigen für die ganze vergeudete Zeit in ihrem Leben neuerdings.
Bei unseren zahlreichen Zuhörenden, darum geht's doch.
Ja, genau darum geht's ja. Also erstmal hier kurz zwischendrin, bevor Mike mich wieder eines Besseren belehrt. Vielen Dank, dass ihr hier alle an den heimischen Empfangsgeräten unserem dämlichen Hin- und Her-Geschwurbel hier zuhört. Ich habe mir dieses Wort komplett übernommen aus unserem vorletzten Podcast.
Geschwurbel, ne? Ja. Sind es eigentlich nicht mittlerweile eher Abrufgeräte statt Empfangsgeräte? Also jetzt rein technisch? Egal. Hm. Ich muss dazu aber noch sagen, ich fall dir nur immer ins Wort, weil wir hier natürlich so eine beschissene Latenz haben. Ne? Durch die Holzleitung, über die wir ja gerade kommunizieren. Das sei zu meiner Verteidigung gesagt. Aber trotzdem, vielen Dank. Also bin total überrascht davon, dass das wirklich einige Leute zu interessieren scheint.
Noch.
Oder zu unterhalten scheint, sagen wir mal so. Wollen wir mal nicht zu hoch greifen. Noch? Wieso, was hast du vor?
Sag mal, kann das sein, dass wir eine Latenz von, ich glaube, 5 Sekunden haben?
Ja, ich glaube schon.
Das hast du jetzt aber gefaked.
Ja, habe ich gefaked. Aber gut, 5 Sekunden ja. Luft anhalten. Ist halt, wo war ich eigentlich gerade, bevor du mich unterbrochen hast?
Du wolltest mir jetzt erklären, warum Die Artist Murder gar nicht so hart sind.
Genau, also jeder, der schon mal vorher Suffocation oder irgendwie sowas gehört hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Die Artist Murder aus dem Latschen pustet. Also natürlich bin auch völlig beeindruckt von der Präzision und der Sänger ist der absolute Hammer. Ne? Also das will ich damit überhaupt nicht abstreiten. Aber gut, vielleicht bin ich da auch einfach nur ein alter Mensch. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, als ich die erste Cannibal Corpse Platte gehört habe oder die Human Waste EP von Suffocation, da habe ich wirklich nicht mehr gelacht. Ne? Also das war schon eine andere Hake als Dismember oder Entombed. Ne? Also das war noch so eine neue Art von Brutalität. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht hat ja eine Band wie Die Artist Murder so diesen Eindruck hinterlassen. Also ich kann mich daran erinnern, als so diese ersten Deathcore-Sachen, als da Suicide Silence die ersten Schüsse abgefeuert haben oder Job for a Cowboy, das war schon krass, also muss ich sagen, ja. Das stimmt schon. Aber zurück zum. Was ist eigentlich deine lieblingsdeutsche Metal-Platte? Hast du sowas? Also irgendwas ohne Drehleier, meine ich.
Naja, du, eine Drehleier in deutscher Musik nicht zu finden, ist relativ schwierig. Ja, aber vor allen Dingen neuerdings. Nein, die Drehleier ist ja tatsächlich ein absolutes Trendinstrument. Das war irgendwie jahrhundertelang ist sie verschwunden und seit. Weiß ich nicht, 50 Jahren ist sie jetzt wieder im Aufwind und mittlerweile durch die Verbreitung von Social Media, ne, ist die auch international.
Was deutsche Musik bedeutet. Deutsche Musikschulen suchen händeringend Drehleier-Lehrer oder wie?
Ne, oder Drehleier-Spieler.
Aha.
In Bands. Nein, also wirklich ohne Witz. Ne, wir haben ja.
Wusste ich nicht.
Wir haben ja bei von Teeling Patty Gurdy, ne, also eine Hurdy-Gurdy-Spielerin im weltweiten Vertrieb. Und was glaubst du, was die nach den Staaten absetzt? An Platten.
Keine Ahnung.
Also gerade nicht, weil wegen Corona, aber ansonsten, die sind wirklich auf jede Form von Folk oder Weltmusik sind die da komplett scharf und Hurdy-Gurdy ist gerade ein absolutes Trendinstrument. Die Dame hat, glaube ich, auch mittlerweile 200.000 Abonnenten auf YouTube, nur weil sie Drehleier spielt.
Um Gottes Willen, ist das Ende der Welt schon so nah? Das war mir jetzt gar nicht.
Naja, du weißt doch, wie es ist. Wenn die oberste, höchste Stufe der Brutalität erreicht ist, dann muss man wieder am untersten Ende anfangen.
Also ist das
dann halt
ist das Drehleier. Quasi so die neue Ukulele?
Das könnte man tatsächlich vergleichen, glaube ich. Oder die neue Panflöte.
Aua, gab's mal Panflöten-Hype oder was? Das habe ich ja völlig verpasst. Ich weiß immer noch nicht deine lieblingsdeutsche Metal-Platte.
Ja, also ich habe mich irgendwann mal auf Imaginations from the Other Side von Blind Guardian verständigt.
Ja, das ist keine schlechte Wahl.
Das ist für mich so in meiner musikalischen Früherfahrung irgendwie so das entscheidende Album gewesen. Mhm. Beziehungsweise halt Blind Guardian an sich so mit dem Gesamtwerk bis A Night at the Opera, sage ich mal. Mhm. Danach war es dann, naja, At the Edge of Time war auch noch ganz, ganz brauchbar, aber an sich haben sie sich irgendwie jetzt so mit Beyond the Red Mirror und diesem Orchesterprojekt, das ja eigentlich zur gleichen Zeit mit A Night at the Opera entstanden sein soll, zum Großteil, aber überhaupt nicht ansatzweise an die Eingängigkeit da anknüpfen kann, haben sie sich irgendwie verloren in dem Anspruch, so majestätisch und epochal zu sein, wie nur irgend möglich, dass sie es überhaupt nicht mehr schaffen, dem Zuhörer etwas zu geben, woran er sich festhalten kann.
Ja, gut, also es ist ja jetzt natürlich kein Valhalla-Refrain dabei, ne? Aber also ich habe riesen Respekt vor diesem künstlerischen Anspruch und der Leistung, die da gebracht haben. Ne? Also ich habe ja das letzte Mal schon Bach zitiert, der Ozean ist kein Springbrunnen. Und weiß nicht, vielleicht wird das mal der große Shit in 100 Jahren sein. Weißt du doch nicht.
Gehen wir mal zurück zum Thrash Metal. Und da hast du eine Schulband, die sagt, hey, boah, wir machen jetzt was. Und dann hast du...
Hast du gerade Thrash Metal gesagt, ja.
Ja.
Gut, ja, ich wollte nur, alles klar.
Ja, ne? Und dann hast du halt Destruction, keine Ahnung. Und dann stellst du die gegenüber. In keiner Welt kann doch die neu gegründete, unerfahrene Schulband dagegen anstinken.
Das kommt auf die Schulband an. Also ganz im Ernst, also gerade, also jetzt die Karriere von Heaven Shall Burn, die fußt ein Stück weit auf diesem Effekt, dass wir als kleine beschissene Schulband irgendwelche alten Hasen einfach komplett von der Bühne weggepustet haben. Wir waren nicht tighter, wir waren nicht lauter, wir haben viel weniger Licht gehabt irgendwie. Aber es war so der richtige Schlag in die Fresse. Und ich muss immer, also es gibt diesen Effekt immer noch. Also wenn ich irgendwelche Bands sehe und manchmal hast du irgendeine Vorband, von der du noch nie was gehört hast, vielleicht irgendein lokaler Support, und die wischen den Headliner einfach mal komplett von der Bühne weg mit den Sachen Spielfreude, weil sie einfach für diesen einen Gig gelebt haben und das nicht... nicht irgendwie Konzert Nummer 30 auf einer riesenlangen Tour an einem Montagabend, wie für den Headliner ist. Ne? Also den Effekt, denkt nur mal an diese legendäre Tour, als damals Sepultura Sodom völlig an die Wand gepustet haben. Ne? War es, glaube ich, die Agent Orange Tour oder so, als Sepultura das erste Mal in Europa unterwegs war. Also das gibt's schon. Gut, da war Sepultura jetzt keine kleine lokale Band.
Ich wollte gerade sagen, da waren die ja auch.
Aber diesen Effekt habe ich schon ein paar Mal wahrgenommen. Und da kannst du natürlich als
also ich kann dir garantieren, 99% aller Demos, die ich in meinem Leben hören musste, waren absolut grottig, furchtbar.
Das glaube ich dir aufs Wort, ja.
Unfassbar. Und trotzdem mit einer Überzeugung an mich herangetragen, die mich daran erinnert haben, wie es damals war, als ich quasi nicht weiter rausgekommen bin als Querfurt und gedacht habe, dass die lokale Mucke und die lokalen kulturellen Angebote eigentlich total cool sind, weil man das einfach noch nicht besser weiß. Und wenn man dann mal ein bisschen mehr Erfahrung hat und dann vielleicht auch mal Support Act ist, das ist ja auch schon wieder ein Schritt weiter, Dann sieht das ja vielleicht anders aus. Aber so dieses Level von das, was wir machen jetzt einfach irgendwas und das ist schon irgendwie cool. Hm. Dieses Level, darüber kommst du halt hinaus, wenn du dann
neue Erfahrungen... Ja, ist klar, aber das ist so eine Sattigkeit, die kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Eine junge Band, die anfängt mit Erfahrung Musik zu machen, die kannst du vergessen.
Ne? Du machst ja nicht mit...
Also wenn Bands anfangen Musik zu machen... Und sie denken schon, beziehungsweise wissen schon, wie es geht und wie der Hase im Business langläuft, ist noch ein viel hoffnungsloseres Unterfangen, Erfolg zu haben, als wenn du anfängst und bist völlig naiv und hast von Tuten und Blasen keine Ahnung.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auf jeden Fall. Aber du, was ich heute unbedingt noch loswerden wollte, das hat mich irgendwie die News wie ein Blitz getroffen.
Na, ich warte. Hau mal raus. Nicht hier so viel Intro, sondern hau jetzt mal die News raus. Wir können doch die Leute jetzt nicht hier eine Stunde an dem Empfang, den Abrufgeräten hier bannen.
Ja, und zwar, ich weiß nicht mehr, ob ich das zusammenkriege irgendwie, aber irgendwie stand heute bei mir, habe ich irgendeine Push-Nachricht gekriegt von irgendeinem Nachrichtenportal, wo ich scheinbar mal einen falschen Knopf gedrückt habe, dass der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauern dazu rät, Rhabarber mit Milchprodukten zu konsumieren, da der säuerliche Geschmack nicht so vorscheinend wäre.
Ja, das ist doch eigentlich ganz logisch, oder? Das liegt doch auf der Hand.
Ja, aber was sind das für Leute, die Rhabarber essen und den Rhabarber-Geschmack nicht wollten? Aber das hat mich heute völlig aus der Bahn geworfen.
Viel schlimmer ist doch die Frage, wieso wir 20.000 Erntehelfer fürs Spargelstechen nach Deutschland importieren. Spargel, was so ziemlich das überflüssigste aller Produkte ist, das in Deutschland irgendjemanden interessiert.
Ab ins Wasser, Junge. Die sollte mal an einer sachsen-anhaltinischen Dorfeiche aufknöpfen. Ihr seid eines. Sachsen-Anhalt ist ja quasi der Ground Zero des Spargels. Und du magst keinen Spargel. Du magst nur Spargelurin.
Spargel
bestimmt.
Ist genauso hölzern wie die Denkweise der meisten Leute hier. So.
Also holziger Spargel ist übel. Da gebe ich dir völlig recht.
Ich möchte jetzt gar nicht den grünen Spargel diskriminieren, aber weißer Spargel ist absolut nicht essbar.
Ach, Rassist bist du auch noch, oder was?
Ich bin für Farbiges. Ja, bitte.
Mhm. Also,
ich wähle grün.
Das ist,
kannst du mir einen Grund nennen, warum weißer Spargel etwas so Wichtiges ist, dass man in Zeiten von Corona 20.000 Erntehelfer nach Deutschland holt?
Also ich finde das gut, dass da Spargel geerntet wird. Weil ich Spargel sehr mag. Ich fand das Plakat von der Partei ziemlich cool. Hilfe, die Ausländer geben uns unsere Jobs zurück. Fand ich einen echt guten Aphorismus. Aber so, meine Theorie ist, die Leute stehen so auf Spargel. Eigentlich mögen die Soße dazu. Und gar nicht so sehr den Spargel. Weil die würden sie sonst nie essen. Weil
ich denke nämlich auch, weil... Ist. Ich denke nämlich auch, weil im Endeffekt wird das ja komplett ertränkt und dann schmeckst du den Spargel ja eh nicht mehr raus. Und wenn wir dann solche...
So ist es bei mir,
wenn
ja.
Wenn wir dann solche Artikel lesen, ja, wie Rhabarber und Milch, dann merkt man ja, die Leute möchten diesen natürlichen Geschmack gar nicht haben.
Das stimmt. Also das ist irgendwie... weiß nicht, würdest du normalen Joghurt mit zerhäckselten Erdbeeren oder so, das schmeckt ja auch nicht wie ein Erdbeerjoghurt.
Deswegen häckseln wir da Späne rein, damit das erträglicher ist für unseren Gaumen.
Und Aroma aus Schimmelpilzen und so. Ja gut, aber das Essensfass möchtest du mit so einem Vegan-Nazi mit mir jetzt, glaube ich, nicht aufmachen, oder?
Ich glaube nicht für diese Folge, aber ich denke mal für eine weitere Folge, da können wir uns das können wir uns eigentlich aufschreiben für nächstes Mal, dass wir uns da mal ein bisschen genauer auf die deutsche Esskultur oder so beziehen. Ne, weil wir
also apropos Esskultur, ich bin übrigens, irgendwie macht diese Quarantäne aus mir einen Heimbäcker.
Ach, bist du jetzt am Brotbacken?
Ne, nicht am Brotbacken, aber so cool. Morgen mache ich zum Beispiel vegane Windbeutel. Da habe ich mal Bock drauf irgendwie. Und ich muss echt ehrlich sagen, Hefe ist das neue Klopapier.
Ja.
Kein Scheiß.
Ja, genau.
Also es gibt nirgendwo mehr Hefe zu kaufen. Also Hefe ist irgendwie begehrter als die, weiß nicht, als die letzte Bockwurst in der Kantine vom Frauenknast
der
oder
Witz
so.
Der Witz ist, mit Hefetabletten gibt es auch keinen Scheiß mehr.
Hä?
Nein, du kannst doch, da gibt es doch so, wenn du Durchfall hast, kannst du doch solche Tabletten nehmen. Und dann hast du keinen Durchfall mehr.
Ja.
Weil es komplett alles stopfen.
Okay.
Ja.
Da kann man doch aber auch Watte essen.
Keine Ahnung, hast du schon mal Watte gegessen?
Nicht bewusst, nee, aber irgendwelche Zelluloseprodukte bestimmt. Nee, aber wirklich, also Hefe zu bekommen ist gerade ein Ding der Unmöglichkeit, deshalb mache ich morgen was mit Brandteig.
Mhm. Mhm.
Ja.
Du hast jetzt so oft am Anfang von diesem Visions-Artikel geredet, jetzt erzähl mir doch jetzt endlich mal, was jetzt die Bands waren, die für dich die besten deutschen Alben rausgebracht haben. Oder die besten deutschen Bands, die Alben rausgebracht haben. Je nachdem, wie du es definieren willst. Hau doch mal raus jetzt.
Also ich hatte auf jeden Fall Morgoth, Cursed, beste Death Metal Platte, die sie aus Deutschland gab für mich. Also waren auch so der einzige Global Player damals in den 90ern so im Death Metal Geschäft, der aus Deutschland kam.
Mhm.
Im Black Metal Nagelfahr Hühngrab im Herbst. Mega, mega Platte. Und warte mal, da muss ich mal Was hatte ich denn als dritte absolut epochende Platte, die mir nie im Leben, vergessen wird? Ach ja, das war Coma of Souls von Creator.
Weil du dadurch alle Vokabeln gelernt hast, die du dann für den Aufsatz brauchtest, den du über...
Ja, genau. Man konnte sich irgendwie so Aufgaben aussuchen und man konnte irgendwie an jemand fiktiven... sollte sich eine Geschichte ausdenken und innerhalb der Geschichte sollte man jemandem ein Gedicht erzählen. Da habe ich mir ausgedacht, ich bin irgendwie Zivi im Altenheim und da ist ein alter Nazi. Und als Gedicht habe ich dem People of the Light, diese Creator-Song, aufgeschrieben, den ich auswendig kann. Heute immer noch auswendig kann. Bester Creator-Song, finde ich. Und da hat sich Mille sehr gefreut, dass er mit mir eine Eins im Englischen
hat. Also war es gut genug, dass es fürs Abi gereicht hat, ja?
Ja.
Gut, okay, ich war...
Für einen Thüringer Abi hat es gereicht.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, in Bayern hätte ich vielleicht einen Hauptschulabschluss bekommen damit. Nee, du, ich bin mit meinem Thüringer Abi sehr weit gekommen.
Bist das auch nicht hier am mal festhalten. Dran. Ich glaube, ein Berliner oder ein Bremer Abi ist das Schlimmste, was du haben kannst. Ja. Also Sachsen-Anhalt hat, glaube ich, auch sehr gelitten.
Ist das so?
Was die Wertung angeht, aber man muss dazu sagen, also zumindest bei mir war das so, ich musste zumindest noch Mathe haben. Ne? In vielen Bundesländern musste das gar nicht. Und in Thüringen gab es auch eine Zeit, wo du Mathe abwählen konntest.
Ach, echt?
Das halte ich ja für eine absolute Wettbewerbsverzerrung, weil die Mathe-Note ja, ich sag mal, 3 Stellen hinterm Komma ausmacht.
Sozusagen. Also, wenn es nach mir ginge, wären Pflichtfächer Mathe und Latein.
Um die Leute auszusieben, so komplett, ne? Ich verstehe schon.
Das gehört zur Bildung. Nee, das nicht. Also, wie gesagt, von Bildungspolitik habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe da nur, wie gesagt, passiv dran teilgenommen als Schüler. Mehr habe ich damit noch nicht zu tun gehabt, außer... dass ich in meiner Studentenzeit bei ganz vielen WG-Partys oft den Kopf geschüttelt habe, als ich gehört habe, was für Leute denn vorhaben, Lehrer zu werden.
Das sind meistens Leute, über die man den Kopf schüttelt, ganz genau. Also aus pädagogischen Gründen, also, meine ich.
Ja, also da waren ganz wenige dabei, wo ich es mir vorstellen konnte, da war das auch so, aber waren ganz wenige dabei, wo ich mir vorstellen konnte, dass sie durch die Tür kommen und dann pariert die Meute. War irgendwie selten so. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht auch bei Lehrern so ähnlich wie bei Psychologiestudenten. Da sind ja auch ganz viele dabei, die irgendwie so...
Das mit den Psychologiestudenten, ich glaube, das liegt auch darin begründet, dass man sich deswegen ja mit dem Thema auch besonders auseinandersetzt. Ich glaube, man setzt sich mit psychologischen Erkrankungen oder Wesensunsicherheiten gar nicht auseinander, wenn man in der Jugend, sage ich mal, nicht festgestellt hat, dass man irgendwelche Probleme hat oder so. Ne? Also es muss ja schon einen Grund geben, dass man sich ganz spezifisch um dieses Thema kümmert.
Stellst du jetzt gerade so auf einer Metaebene einen Zusammenhang zwischen meiner Rechthaberei und meinem Jurastudium her?
Nee. Also ich stelle einen Zusammenhang zwischen deinem Jurastudium und deinem Wille, den Gegner zu übertrumpfen, an. Ne? Hashtag Lombardigate.
Ich glaube, das ist eher in meiner DDR-Sportkultivierung angelegt, dieser Wettkampfgedanke. Ja. The winner takes it all.
Ach so, ja, gut, weiß ich nicht. Ich dachte, du warst nicht besonders sportlich.
Ich?
Mhm.
Freund, bist du, sag mal, haben wir uns lange nicht mehr gesehen oder was? Hast du nicht auf dem Schirm, was von Athlet ich bin?
Also auf dem Schirm habe ich dich, aber da erkenne ich das gerade zugegebenermaßen nicht.
Nee, also ich war in der Tat, war ich ganz gut in Sport, ja.
Und was hast du da gemacht? Diesen Tanz mit diesen Bändern? Kennst du das?
Nee.
Oder Seilspringen?
Seilspringen.
Hula Hoop?
Nee, Leichtathletik, Volleyball, Fußball. Und Leichtathletik meistens so Mehrkampfdisziplin. Weil ich war schon relativ kräftig gebaut, aber konnte trotzdem ziemlich gut springen und rennen und so. Und deshalb habe ich alles weit geworfen und bin weit gesprungen. Ja, also, ne, ich habe schon als Kind große Sprünge gemacht, das kannst du dir sicherlich nicht vorstellen.
Nee, damals als Zecke zu Wendezeiten, da musste man sicherlich auch schnell rennen können.
Also du jetzt rein von der Anatomie her Sportschütze?
Tatsächlich war Leichtathletik auch immer mein Ding, bis ich mir mein Knie geschrottet habe. Also so Sprinten, tatsächlich, auch wenn ich ja eigentlich relativ massiv bin. Sprinten war ich ganz gut und ja, Sachen wie Kugelstoßen und Zeug. Also eigentlich müsste ich, was meine...
Wie weit hast du mit der 5 Kilo Kugel gestoßen?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe mir da auch nie was drauf eingebildet irgendwie. Ich habe mich da nie, Sport hat mich nie interessiert. Das kommt halt auch hinzu. Also ich habe gerne Handball gespielt und Volleyball gespielt. Ich schwimme auch ganz gerne.
Aber Handball ist mir zu brutal.
Ja, das mochte ich.
Also ganz ehrlich, also wir haben immer Volleyball irgendwie und hatten mal eine Zeit lang Training mit den Handballern zusammen, ne, und haben die immer so ein bisschen blöd gemacht irgendwie. Und da haben wir mal aus Spaß Handball gespielt und da war ich echt geschockt, was das für eine harte Sportart ist. Alter Falter. Also Hut ab.
Naja, da ist es halt also, ganz gut, wenn man 1,90 und ein bisschen breit ist. Da geht das.
Ja, das stimmt.
Da geht das. Ja. Nee, aber ich habe mir ja mit wann waren das? Mit 12, 13? Habe ich mir ja mein rechtes Knie zerstört. Da bin ich so auf Ruinen rumgeklettert, was man halt im Osten so macht, ne? Auf Ruinen rumklettern. Und habe mir da mein...
Auf den Ruinen deiner Schule.
Nee, den Ruinen meiner Zukunft. Ne? Also quasi schon in Anbetracht dessen, was Corona mit uns allen hier macht. Na egal, anderes Thema. Jedenfalls habe ich mir da meinen Schleimbeutel zerfetzt im rechten Knie. Und das führte quasi dazu, dass meine Kniescheibe die ganze Zeit jetzt schleift. Was dazu führt, dass ich sozusagen nichts mehr machen kann, was stauchend oder sprungbehaftet ist. Und wiederum auf der anderen Seite führt das halt dazu, dass währenddessen mein linkes Knie immer weiter kaputt geht. Also mit währenddessen meine ich immer permanent, weil mein Körper sozusagen automatisch aufs linke Knie umgestellt hat, was Hauptbelastung angeht. Und wenn ich jetzt so 5 Stunden Raven war, merke ich dann schon so in den Knien, das Linke macht nicht mehr unendlich lange mit. Und mein Orthopäde meinte damals zu mir, Herr Prinz, also mit 30 neues Knie, wie jetzt ins Recht, nee, ins Linke. Ja, mal gucken.
Ja gut, dass du nach 5 Stunden Raven im Kopf nichts mehr merkst, das ist klar. Aber also bist du so einer, für den ist ehrliche Arbeit nicht so auf dem Bau? Fußbodenleger oder sowas.
Na, also was mit Bücken und Knien, also Knien geht gar nicht, ne? Das, also da muss ich jetzt tatsächlich sagen, das kriege ich so langfristig nicht hin. Aber Schleppen.
Aber das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass du so Knieprobleme hast.
Ja, weil vor dir knie ich ja auch nicht.
Nee, wenn reicht ja, wenn du warum sollst du knien, nee, wenn du liegen kannst?
Wenn ich vor dir stehe, gucke ich auch immer runter. Ne? Also von daher, das geht schon. Aber tatsächlich, also ich habe jetzt diesen Pun schon bemerkt. Du wolltest mich jetzt hier so ein bisschen fronten. Natürlich habe ich in meinem Leben auch schon gearbeitet.
Was wollte ich? Hör mal auf mit deinem Hip-Hop-Deutsch, Alter. Was?
Na, du wolltest mich provozieren, indem du mir unterstellst, dass ich Elfenbeinturm-YouTube-Star noch nie in meinem Leben gearbeitet habe. Aber ich kann dir widersprechen. Ich habe nämlich auch für und mit meinem Vater schon in der Tischlerei zusammengearbeitet. Natürlich nur irgendwelche Arschloch-Sachen wie, trag mal jetzt 150 Aluminiumfenster aus dem 3. Stock runter und die 4-fach verglasten Verbundstofffenster hoch.
Naja, gut. Ich muss auch noch ein bisschen was machen draußen, Holzhack. Aber backen ist nicht.
Keine Hefe.
Backen
verdammt.
Ist nicht. Da kannst du nur noch Holz hacken in Thüringen. Was willst du machen?
Ja, das ist ja wirklich so eine Frage. Was macht man denn in Thüringen in seiner Freizeit, wenn jetzt wie durch Corona diese ganzen vielfältigen kulturellen Angebote wegfallen?
Ja, es ist noch nicht mal eine AfD-Demo, wo du Steine schmeißen kannst oder irgendwas. Ne? Es ist irgendwie wie verhext. Also ich Holzhacken ist super cool. Da gehe ich auch gleich wieder zurück hinters Haus und dann geht's los.
Ja, naja, irgendwie muss man seine Aggression ja loswerden. Ne?
Ja.
Ja. So. Ja, jetzt hast du mich ja noch nicht gefragt, was ich für deutsche Bands ganz toll finde oder deutsche Alben. Das finde ich ein bisschen schade.
Aber was ich mich schon immer gefragt habe, was findest du eigentlich für deutsche Bands
geil? Guck mal, mir fällt gerade auf, ich habe, ich weiß nicht, ob du das siehst, auf einem Schreiben der Trottoir oder Trottoir oder wie man das aussprechen soll, hier...
Trottoir, das Straßenmagazin. Richtig, was hast du mit dem Trottoir zu tun?
Tja, ich gucke gerade, ich finde es gerade nicht. Die haben mir nämlich geschrieben, dass ich da mal aufmerksam drauf machen soll, auf das Trottoir.
Ah, es ist eine coole Zeitschrift, auf jeden Fall. Also hat riesen Spaß gemacht, das Interview mit denen. Und die haben uns auch tatsächlich aufs Cover genommen.
Ja,
ne?
Ja. Ist tatsächlich ganz cool, das Magazin. Also ich habe jetzt keine Situation gefunden, um es zu erwähnen, aber ich glaube, jetzt habe ich es gemacht.
Nee, aber jetzt im Ernst.
Also Frankfurter Straßenmagazin.
War für den, ja dort in dem südlicheren Raum, ja. Also ich war auf jeden Fall beeindruckt von denen. Also man hat ja da auch immer irgendwie Vorurteile, ne? Oder was heißt Vorurteile, was weiß ich, Plattitüden, was man sich so denkt, auch von der Qualität von so einem Magazin, ne? Hm. Aber also die sind wirklich up-to-date, coole Fragen gestellt, haben auch so richtig, richtig coole Themen. War ich wirklich beeindruckt. Ich glaube, für die ist es gerade auch nicht so einfach. Ne? Gerade für die Straßenverkäufer oder so, da läuft der jetzt auch nicht hin zum Kunst an denen vorbei.
Ich finde das System von Straßenzeitungen aber tatsächlich ziemlich toll, weil im Endeffekt, also so wie ich das verstanden habe, existieren die ja, dass man nicht diesen Battle-Aspekt haben muss, dass man den Menschen im Endeffekt so eine gewisse Würde gibt, indem sie ein Produkt auch anbieten können oder Feil bieten können und dafür dann eben Geld bekommen.
Genau, so habe ich das auch auf dem Schirm, aber dann war ich davon erstaunt, dass auch das Produkt wirklich geil ist. Ne? Also das ist das Geld sogar wert. Ne? Also man hat ja irgendwie so landläufig die Meinung, naja, da gebe ich demjenigen mal das Geld und was weiß ich, stellt zu Hause einen Blumentopf drauf auf die Zeitung oder so, aber es sind wirklich Sachen drin, die man mit Interesse lesen kann, muss ich ehrlich sagen. Du bist ja eher so der Leserbriefschreiber für die Kaufland-Zeitung.
Kaufland hat eine Zeitung? Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, oder diese Flyer, die da immer im Briefkasten sind, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich krieg keine Flyer-Werbung. Tatsächlich.
Ach ja.
Nee, also ich bin hier so sozial isoliert, ne, dass ich noch nicht mal Werbung kriege.
Na gut. Alter, ich muss los. Ich muss dich in deine Isolation zurückschicken.
Du hast mich immer noch nicht nach meinen deutschen Metal-Bands gefragt.
Komm, sag's mir.
Nö, jetzt möchte ich auch nicht mehr.
Am Anfang vom nächsten Podcast, okay, frage ich dich.
Ja, ich zumindest möchte ich noch hier lobend The Circle von Heretoire erwähnen. Das ist, glaube ich, mein Album 2018 gewesen oder 2017. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon wieder her ist.
Ist das auf jeden Fall ein
ganz großer Wurf meines Erachtens. Das wollte ich ja an der Stelle noch. Nee, das ist eigentlich so ein eher so, na, wie so ein Ölgemälde gestaltet, glaube ich. Öl? Ja, Öl, bisschen verschwommen.
Nee, sagt mir gar nichts, die Band irgendwie. Aber irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal reingehört habe. Muss mal anchecken.
Na, müsst ihr alle anchecken. So, und jetzt entlassen wir den lieben Mike zum Holzhacken, damit er auch noch zu irgendwas kommt. Und wünschen ihm für morgen fürs Brandteig produzieren viel Erfolg.
Ich werde berichten, wie es geworden ist. Und dir wünsche ich noch ganz viel Inspiration.
Ja, gut.
Auf der Suche neuen Video diese Woche. Ich bin sehr gespannt.
Tschüss. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüssikowski.